Wir haben das große Glück, dass unsere Fondsinvestoren tatsächlich geduldig sind. Die brauchen nicht gleich ihr Geld wieder, sondern denen kommt es eben auch auf die Inhalte vor allen Dingen an. Und jetzt der vierte Fonds, der wird insgesamt eine Laufzeit von 17 Jahren haben. Der wird in 5 Jahre investieren, vielleicht auch ein bisschen länger, vielleicht 5,5. Und dann haben wir nochmal gut 10 Jahre Zeit, dieses Portfolio richtig zu entwickeln. Und das ist ja positiv, weil wir machen keinen frühen Exit-Druck auf die Unternehmen, in die wir investieren, sondern wir sagen denen, hey, ihr habt Zeit. Ja, es ist schon schön, wenn es schnell geht, aber wir müssen da nichts übers Knie brechen. Und gerade bei ganz jungen Gründerinnen und Gründern, die das zum ersten Mal machen, ist es halt so, ja, da macht man vielleicht mal Fehler, dreht eine Schleife, bis man ein Product Market Fit gefunden hat, vergehen 1-2 Jahre. Und dann ist es okay, wenn man auch die Zeit hat und nicht gleich bei der ersten Gelegenheit verkaufen muss.
Hallo und herzlich willkommen zu Stupid Questions, dem Podcast, in dem 2 Wirtschaftsstudies der Frage auf den Grund gehen, wie etablierte Unternehmen langfristig innovativ bleiben. Hallo Alex und herzlich willkommen hier bei Stupid Questions.
Hi Jasmin, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich total, dass du heute hier bist und dass ich mit dir zusammen einen Deep Dive zum Thema Venture Capital bzw. Corporate Venture Capital machen darf. Wir haben nämlich mit unseren Gästen über die letzten Folgen vor allen Dingen aus der Metaperspektive auf das Thema Corporate Innovation geschaut. Und heute setzen wir dem Ganzen ein Ende und machen einen Deep Dive, in dem wir uns einmal konkret anschauen, wie so ein Innovationsvehikel aussehen kann. Und in dem Fall ist es Venture Capital bzw. Corporate Venture Capital. Und ich habe super viele Fragen auf meiner Liste stehen und ich hoffe, dass wir die alle durchkriegen in dieser Folge heute. Aber was mich zum Einstieg interessiert, ist eine persönliche Frage. Und zwar, warum ist Corporate Venture Capital dein Thema? Wenn ich das richtig gerechnet habe, dann bist du hast du vor 24 Jahren, nämlich 1997, eine Stelle angetreten als Projektmanager bei Siemens Management Consulting. Und was da, zumindest sagt es dein LinkedIn-Profil, das erste Mal mit CVC in Kontakt.
Genau, also ich war damals tatsächlich Ende 97, im November genau, also 24 Jahre, mein Gott, schon lange her, bei Siemens Management Consulting und das ist so eine Inhouse-Version von High-End Strategy Consulting und da war ich in der Practice Innovation und Strategy gelandet und hatte ja vorher bei Anderson Consulting IT entwickelt, Innovation, Technologie, war immer so ein bisschen mein Thema. Und ich bin dann über ein Projekt gestolpert, über ein Pro-Bono-Projekt zum Thema Corporate Venture Capital. Und die Fragestellung war, damals war ein großes Themenfeld, was Klaus Kleinfeld damals zu Siemens Management Consulting gemacht hatte, war das Thema Benchmarking. Und die Fragestellung, die da in dem Pro-Bono-Projekt auftauchte, war Benchmarking, Corporate Venture Capital versus Venture Capital. Was gibt es für Vorteile, für Nachteile, für Stärken, Schwächen? Wie unterscheidet sich es überhaupt? Und was gibt es für Erfahrungen, Historie? Und das war zu einer Zeit, wo es in Deutschland ganz, ganz wenig Venture Capital gab und auch ganz, ganz wenig Corporate Venture Capital. Und die Frage war super spannend für auch Siemens, weil Siemens Venture in dieser Organisationseinheit erst 99 gegründet wurde. Gab zwar schon so Ausläufer vorher, und da habe ich mich diesem Projekt angenommen, die Dinge gebenchmarkt und habe gedacht, huiuiui, Corporate Venture ist ja ganz schön spannend.
Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Venture Capital und Corporate Venture Capital?
Der Unterschied ist, dass Corporate Venture Capital schwieriger ist. Venture Capital ist schwer dahingehend erfolgreich zu investieren und eine Rendite zu erzielen. Und Corporate Venture Capital ist noch schwerer, weil man braucht nicht nur Rendite, sondern auch noch den positiven Impact aus der Corporate Venture Einheit für den Corporate. Also man muss beides hinkriegen, erfolgreich investieren und dann auch Synergien, positive Effekte für den Corporate haben. Und deswegen ist es doppelt so schwer. Das heißt, was ist der Unterschied? Man muss eben noch einen Mehrwert stiften für den Corporate.
Das finde ich spannend, weil ich dachte immer, der Unterschied wäre einfach nur, wo das Geld herkommt.
Ja, wo das Geld herkommt. Wenn der Corporate, der Venture Capital macht, der will nicht nur sein Geld nicht verlieren, sondern der macht es ja, weil er sein Kerngeschäft stärken will. Und das ist ja das größere Thema. Wenn ich einen Hebel habe auf mein Kerngeschäft, dann kann ich ebenfalls viel mehr bewegen als mit einer guten Rendite. Warum brauche ich auch eine gute Rendite? Weil ich ohne Rendite keine, also zumindest mal langfristig, vielleicht auch mittelfristig, keine Existenzberechtigung habe in einem Unternehmen, was halt sein Geld verdienen muss, seine Kapitalkosten erwirtschaften muss, die ja typischerweise so zwischen 6 und 8% liegen, auch immer noch. Und die muss ich genauso liefern wie alle anderen Aktivitäten im Corporate, den Corporate betreibt. Und ich brauche halt den Mehrwert für den Corporate.
Du bist 2005, nämlich damals, als der halt der Gründer vorgegründet wurde, als Geschäftsführer da eingestiegen. Und jetzt würde mich interessieren, da direkt im Anschluss, wieso der Hightech-Gründerfonds? Also auf die Gründungsgeschichte und so weiter möchte ich gleich eingehen. Aber wieso hast du damals gesagt, Mensch, das ist ein geiler Job, darauf bewerbe ich mich?
Genau, ich war 2002 bis 2005 in der zentralen Forschung bei Siemens. Und zwar im Siemens Technology Accelerator. Und den gibt es heute noch. Was der macht, der sucht und findet ganz tolle Technologien in der zentralen Forschung bei Siemens, die keine Heimat haben im Konzern, also die von den Business Units nicht aufgenommen werden, die aber trotzdem sehr gut sind. Gut im Sinne von technologisch advanced, aber auch Geschäftspotenzial haben. Und was der dann macht, der gründet Startups. Der baut aus den Technologien Startups oder manchmal auch ganz anspruchsvolle Lizenzkonstrukte. Und ich war da in der Zeit, das war der absolute Tiefpunkt der gecrashten Bubble, 2003. Im März stand der DAX unter 2000, das war der exakte Tiefpunkt. Und wir haben es damals geschafft, da war ein Tiefpunkt, eins unserer gebauten Startups mit Venture Capital zu versorgen, obwohl es gar kein Venture Capital gab. Das war so die einzige Venture-Finanzierung in dem Jahr in Deutschland. Ja, so ungefähr. Und was ich gesehen habe, ist, wenn man gute Technologie richtig aufsetzt und dann Geld drauf gibt, dann funktioniert's. Das war die Erfahrung beim Siemens Technology Accelerator. Und dann lief mir der Hightech Gründerfonds über den Weg, der genau diesen Auftrag hat, Geld auf gute Technologien zu geben in ganz Deutschland. Und mir war sofort klar, dass es sehr, sehr gute Chancen hat, erfolgreich zu sein. Und die Chance habe ich ergriffen und ergreife sie seit 16 Jahren.
Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt. Entstehung HTGF. Aus welcher Motivation heraus und vor allen Dingen in welcher Situation, mit welchem Need sozusagen, wurde der HTGF aufgelegt? Weil der Punkt ist der, und ich glaube, das muss man hier besonders rausstellen, dass da eben auch die entsprechende Bundesregierung mit dran beteiligt ist, also Steuergelder mit reingeben. Und deswegen ist da ja ein offensichtliches öffentliches Interesse auch da.
Absolut, und das öffentliche Interesse wird auf ganz vielen Ebenen sehr erfolgreich zufriedengestellt. Das Ergebnis mal vorweg. Damals Kanzler Schröder, der hat erkannt, wie, glaube ich, alle Regierungen, auch alle Parteien erkennen, wir werden in Deutschland langfristig wettbewerbsfähig sein durch Leistung, durch Innovation und nicht durch günstige Kosten. Ja, wir sind kein Niedriglohnland, kein Niedrigkostenland. Die einzige Chance, die wir haben, ist Leistung und Leistung kommt letztlich durch Innovation. Und dann gab es verschiedene Arbeitskreise rund um verschiedene Innovationsthemen und ein Arbeitskreis hat sich mit der Finanzierung von innovativen Startups befasst. Und dieser Arbeitskreis hat festgestellt, huiuiui, da gibt es ganz viel Technologie und Innovation, die nicht umgesetzt wird in Form von innovativen Startups. Und das war tatsächlich die Situation damals, 2004, 2005, da haben 20 so roundabout Startups eine Venture-Finanzierung bekommen in ganz Deutschland. Und 20, das war damals die Zahl, die Startups an der Uni Cambridge finanziert worden sind. Und heute reden wir über viele hundert, vielleicht sogar 1000 Startups, die Geld bekommen. Also der Markt war praktisch fast verschwunden. Und dann hat der Arbeitskreis vorgeschlagen, hey, lass uns doch einen Fonds aufsetzen, der genau dieses fehlende Geld den Startups zur Verfügung stellt. Und das ist der Hightech Gründerfonds, der eben direkt Geld in Startups, in Technologie-Startups, innovative Startups finanziert. Und das Besondere daran ist eben, dass wir von Anfang an eine Public-Private Partnership waren. Weil beide Seiten, sowohl die Industrie, die im Arbeitskreis war, als auch eben damals Vertreter der KfW und des Bundeswirtschaftsministeriums, beide Seiten haben sich gegenseitig verpflichtet. Wenn wir mitmachen, müsst ihr auch mitmachen. Und schwuppdiwupp war es eben dann auch ein großer Fonds mit Geld vom Bund und der KfW und eben der Industrie.
Wurde der HTGF damals aufgesetzt oder gegründet vielmehr mit dem Objective, dass da auch Rendite bei rauskommt? Oder ging es rein drum, Innovationen zu fördern, aber jetzt der primäre Zweck war nicht Renditeerwirtschaftung?
Genau, war nicht Rendite. Warum? Warum gab es kein Venture Capital? Der Grund, warum es uns, sagen, warum wir entstanden sind, weil das ist ja deswegen verschwunden, das Venture Capital, weil es halt keine Rendite gab bei den Privaten. Ja, die haben ganz viel Geld verloren, die öffentlichen vielleicht sogar noch mehr. Und weil die eben keine oder sehr negative Renditen der Wirtschaft haben, gab es halt keine Venture Fonds mehr oder zu wenig, sehr, sehr wenig. So, und deswegen war klar damals, dass der HTGF auch keine Rendite erwirtschaftet, weil der investiert ganz, ganz früh in der Startphase und ganz, ganz viel, 40 Unternehmen pro Jahr. Und da hat keiner damit gerechnet, dass wir überhaupt eine Chance haben, Rendite zu erwirtschaften. Ergebnis sieht sehr positiv anders aus.
Dazu kommen wir nachher noch. Zwei Fragen da. Warum euer Fokus auf Seed und warum dieses Commitment, dass ihr jedes Jahr 60 Investments macht? Du hast gerade gesagt 40, aber ich glaube, heutzutage habt ihr dieses Minimum von 60, nein?
Nee, 40.
Okay. 40.
Wir sind tatsächlich gestartet mit 80 als Ziel und da habe ich relativ schnell gesagt, das ist aber sehr, sehr viel. Und da leidet wahrscheinlich die Qualität so sehr, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Und dann sind wir relativ schnell auf die 40 runter und die haben wir auch geschafft. Jetzt über 16 Jahre, da sind wir bei 660 fast, nach 16,5 Jahren fast. Also da haben wir einen Schnitt von gut 40 hingekriegt.
Und warum konkret die 40? Also was steht dahinter? Weil du hast ja gerade selbst schon das Thema oder den Trade-off Qualität auch angesprochen. Warum legt euch auf eine fixe Zahl fest? Warum sagt ihr nicht, wir filtern irgendwie nach, weiß ich nicht, wir nehmen die Top 10 Besten, die jedes Jahr kommen oder so, einfach nur als Gedanke?
Genau, also am Ende geht es schon auch darum, eine Breitenwirkung zu erzielen. Wenn man jetzt 10 Top-Investments machen würde, dann hätte man wahrscheinlich zu wenig Impact auf gesamtdeutscher Sicht. Die Zahl 40 am Ende ist gegriffen. Wenn man zurückschaut und den Markt damals betrachtet von 20, dann haben wir praktisch aus dem Stand den Markt verdreifacht und das war halt einfach tatsächlich eine gegriffene Zahl oder am Ende sogar eine verhandelte Zahl, weil wir so ein bisschen runtergekommen sind von den ganz, ganz ursprünglich diskutierten 80. 80 hätte man nicht hingekriegt, glaube ich, wirklich. Und 10 wäre viel zu wenig gewesen, da hätte man keinen Impact gehabt und dann zack, ist man halt bei 40 gelandet.
Und warum habt ihr den Fokus auf Seed, also auf frühphasige Investments?
Weil es das Schwerste ist. Wir haben gedacht, wenn wir es machen, dann nur das Allerschwerste. Und es ist auch das Schwerste für die Investoren, aber auch für die Startups. Weil das Schwierige ist ja wirklich loszulaufen, das allererste Geld zu kriegen. Warum ist es so schwer? Es ist überhaupt mal schwer loszulaufen. Aber warum ist es so schwer, da Geld zu kriegen? Weil man halt nichts vorzuweisen hat. Man hat kein Produkt, man hat keine Umsätze, man hat am Ende kein klares Verständnis vom Markt, kein klares Verständnis vom Geschäftsmodell. Die Gründer, Gründerinnen-Teams sind manchmal Berufsanfänger, fast immer Gründungsanfänger, also machen das zum ersten Mal. Und der typische Reflex von Investoren ist zu sagen, ja, mal gucken, wie es so läuft. Wenn es so nach einem Jahr oder zwei gut läuft, dann kann man da immer noch Geld geben. Und genau dieser Reflex führt zu dieser Seed-Lücke, dass man eben genau am Anfang kein Geld kriegt, weil halt, wenn alle abwarten, ein, zwei Jahre, dann ist halt in der Zeit nichts da und dann kommt man auch nicht an in zwei Jahren, weil man halt gar nicht loslaufen kann. Und das ist halt eine echte Seed-Lücke, wo der Markt auch tatsächlich versagt hat, nicht wirklich so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Und da hat man gesagt, da greifen wir ein, sehr marktkonform, aber eben dann doch mit staatlichem Geld.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann funktioniert der HTGF auch in Vorgenerationen. Also, dass ihr in verschiedenen Runden, die dann über mehrere Jahre angelegt sind, investiert und dann auch entsprechend wieder Geld einsammelt. Wieso so eine Strategie? Und vielleicht, wenn du das, ja, ich sag mal, beschreibst, kannst du vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie sich die Mentalität der Unternehmen so verändert hat? Weil ich habe geschaut, am Anfang war die Liste irgendwie von denen, die mitinvestiert haben, vielleicht 7 oder 8, vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf.
6.
Fast. Und heute ist sie so lang, dass sie mehrere Zeilen füllt.
33, genau. Das mit den Vorgenerationen, das ist, weil man gesagt hat, man will sehr marktüblich, wie so ein privater VC, sich aufstellen. Und deswegen ist unsere Struktur sehr, sehr nah an einem VC, weil man sagt, man will eben sehr marktkonform agieren. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist, so ein Fonds hat so ein automatisches Ablaufdatum. Ja, weil wenn der nicht mehr in die Investitionsphase rum ist, dann kann der nicht mehr investieren. Und wahrscheinlich war das ein bisschen auch ein Hintergedanke, wenn wir keinen guten Job machen, dann ist der Fonds 1 irgendwann zu Ende, dann gibt es keinen Fonds 2 und dann ist fertig. Das heißt, man hat so ein auch ein Incentive für das Management, einen guten Job zu machen, damit man eben den nächsten Fonds wieder bekommt, sowohl vom öffentlichen und von der privaten Seite. So, und das funktioniert auch wirklich, weil wir strengen uns da an und laufen durch die Gegend, raisen dann den nächsten Fonds, aktuell den vierten Fonds. Warum so viel mehr Industrie? Der Punkt ist super wichtig. Am Anfang hat die Industrie mitgemacht, weil so direkt gefragt wurde, jetzt macht da mit und so für Deutschland, für die Gründerlandschaft. Und im Laufe der Zeit wurde klar, dass wir für die privaten Investoren aus dem Dealflow, aus dem Portfolio, Zugang zu Technologien, Technologieverständnis, neue Geschäftsmodelle, Zugang zu Gründerinnen und Gründern erheblichen Mehrwert generieren können für das Kerngeschäft der Fondsinvestoren. So ähnlich wie eben erwähnt, Corporate Venture muss Mehrwert generieren, generieren wir auch, ähnlich wie Corporate Venture, einen Mehrwert für die Fondsinvestoren. Und es wurde eben zunehmend transparenter und dann haben eben zunehmend Private mitgemacht, weil sie gesagt haben, gefällt mir der Mehrwert. Und der ist bei uns besonders gut ausgeprägt, weil wir eben Seed machen und dann sehen wir immer die neuesten Sachen. Neueste Technologien, neueste Trends, neueste Geschäftsmodelle. Und eben auch in der Phase, wo sich ein Corporate nicht so richtig antraut. Ja, von alleine, selbst wenn er eine Corporate Venture Einheit hat, dann würde der eher typischerweise später investieren und dadurch sind wir sehr komplementär auch mit Corporate Venture Aktivitäten.
Das finde ich einen super spannenden Punkt. Weil, wie gesagt, wir haben in den vergangenen Folgen hauptsächlich immer über dieses große Thema Innovationsstrategie und Orchestrieren und Kuratieren der verschiedenen Innovationsvehikel gesprochen. Und da hat auch Florian Nöll in der letzten Folge war das gesagt, dass Venture Capital, beziehungsweise Corporate Venture Capital ganz speziell so eine Art, ich kriege jetzt nur noch den Sinn zusammen und nicht mehr das Zitat, aber so eine Art Thermometer für den Markt ist und dass man darüber eben ein super gutes Marktgespür auch kriegen kann, vor allen Dingen, wenn man so frühphasig investiert. Das heißt, habe ich damit den Sinn vom HTGF richtig getroffen für die Unternehmen, die bei euch investieren?
Genau, die kriegen ein Marktgespür für neue Technologien und neue Geschäftsmodelle, was funktioniert, was funktioniert nicht, auch so Dinge wie KPIs, Bewertungen, Zugang sozusagen in die Szene. Und was uns besonders macht, wir investieren sehr breit. Wir machen praktisch alles. Wir machen Industrial Tech, also alles rund um Hardware, Sensorik, Maschinenbau, Robotik, Energie, alles rund um Life Science und Chemie und alles rund um Software. Und die Unternehmen, auch wenn sie in einer Branche sind und sich da spezialisiert haben, die schauen durch uns auch sehr stark über ihren Tellerrand hinaus. Also zum Beispiel Chemieunternehmen sucht nach Chemie. Haben wir. Aber wir haben zum Beispiel auch ganz viel Digitalisierung. Im Softwarebereich findet man bei uns ein Unternehmen, die simulieren Materialentwicklung. Das ist ein Softwarethema, aber relevant für die Chemie. Oder wir finden IT-Security für alle Unternehmen relevant. Oder wir finden HR-Themen auch für alle Unternehmen relevant. Das heißt, die Breite liefert auch ganz unerwartete Mehrwerte für Unternehmen, die ursprünglich vielleicht gar nicht dran denken. Und da sind wir durchaus einzigartig aufgestellt.
Und wie ist so der Prozess? Angenommen, ich bin jetzt ein Unternehmen, was sich noch nie beschäftigt hat mit Corporate Venture Capital oder überhaupt Startups, aber jetzt gehört und gelesen hat, dass das Thema spannend ist und sich deswegen damit beschäftigen will. Und ich komme jetzt zu euch und habe da ein Infogespräch. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr überhaupt Infogespräche oder bin ich da so weit hinten dran?
Genau, es gibt ganz, ganz viele Wege, wo wir Corporates kennenlernen. Der typische Weg ist, dass ein Corporate auf eins unserer Startups trifft und mit dem vielleicht das Produkt kauft, einfach als Kunde oder vielleicht sogar irgendwie schon in irgendeiner Form kooperiert oder die Gründer einfach nur kennenlernt und denkt, uiuiui, das ist aber ein tolles Gründerteam. Ja. Und vielleicht von dieser unternehmerischen Energie begeistert ist. Oder Sie hören einen Vortrag von einem von unseren Investmentmanagern oder Sie gehen auf eine unserer Veranstaltungen und erkennen, huiui, da gibt es ein tolles Universum, da gibt es ja ganz spannende Anknüpfungspunkte. Und man braucht einen ersten Kontakt in die Gründerszene und dann sozusagen die Reflexion, den Impuls, ein Stück weit die Erkenntnis, ui, das könnte ja spannend sein für mich als Corporate. Damit kann ich sozusagen meine Innovationsaktivitäten ergänzen oder ich kann einen gewissen Link sehen, Impact in meinem Kerngeschäft oder man stellt sich Fragen, Digitalisierung. Ja, ich bin kein IT-Unternehmen, ein produzierendes Unternehmen und erkenne, Digitalisierung ist total wichtig. Wie mache ich denn das? Was gibt es da für Themen? Was gibt es da für Lösungen? Und man braucht eben so eine grundsätzliche positive Einstellung einmal gegenüber Innovation sowieso, haben die meisten. Aber man braucht auch eine positive Einstellung gegenüber Startups. Man muss irgendwie sagen, naja, so Startups, die sind nur klein und ein bisschen anders und manchmal vielleicht gar nicht so professionell. Aber die bringen was mit, was ich nicht habe, was ich aber gut gebrauchen kann. Und mit der Einstellung, mit diesem Mindset, kann man relativ schnell bei uns andocken, im Portfolio oder eben aber auch im Fonds. Und dann ist es eigentlich ein No-Brainer, in den Fonds zu investieren, weil wir bringen nicht nur das Geld zurück, sondern auch noch eine Rendite, die jetzt gar nicht unbedingt im Vordergrund steht, aber historisch ist es eben so, dass wir kein Geld verloren haben. Plus wir bringen die ganzen Mehrwerte. Also es kostet nichts, beziehungsweise man kriegt auch noch Geld obendrauf und die ganzen Mehrwerte. Und es ist eigentlich total klar, dass es Sinn macht.
Ja, definitiv. Klar, es ist Netzwerk, Synergieeffekte, die da entstehen und so. Aber wie läuft das ab? Kommt so ein Unternehmen und sagt, hey, ich würde gerne mit der Technologie oder mit der Branche weiter in Kontakt kommen? Beziehungsweise wie läuft so die Kommunikation auch zwischen dem HTGF und den Unternehmen ab, die bei euch investiert haben? Das ist was ich so schwierig greifen kann irgendwie, weil ein Thema, was wir auch in den vergangenen Folgen immer besprochen haben, war, es muss jemand geben, der dafür verantwortlich ist im Corporate selber, der das Thema sich auf die Fahne geschrieben hat und dann das Ganze verfolgt und aktiv hinterher ist, das, was passiert und so weiter und quasi Ausschau hält nach neuen Möglichkeiten. Das ist der HTGF ja eine großartige Geschichte. Aber wie sorgt ihr dafür oder wie kann dieses Unternehmen dafür sorgen, dass es dann auch diese Mehrwerte, die ihr alle bietet, auch voll ausschöpfen kann?
Genau, also ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, wo wir den Mehrwert transportieren von unserer Welt in die Welt der Corporates. Und zentraler Bestandteil, wir nennen das internen Key Accounts, das sind zwei Investment Manager, Investment Managerinnen als Paar, die einerseits den Corporate verstehen, also was sucht der, was für eine Strategie hat der, wo sind da Anknüpfungspunkte auf der Technologie-Roadmap und dann aber andererseits unseren Dealflow, den relevanten Dealflow kennen und vor allen Dingen auch das relevante Portfolio kennen. Und immer wenn die sehen, da könnte was zusammenpassen, schlagen die sozusagen den Ball auf die Seite des Spielfelds des Corporates und sagen, guck mal, hier ist ein Unternehmen im Dealflow, hier ist ein Portfoliounternehmen, das könnte super zu euch passen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass der Ball aufgenommen wird, dass also auf der anderen Seite tatsächlich einer oder mehrere Ansprechpartner sind, die sich das dann anschauen und den Ball oder eben das Portfoliounternehmen in die Organisation tragen und sagen, hey Division, guck mal hier, du hast die Herausforderung und das könnte ja eine Lösung sein. Und genau so entstehen dann alle Arten von Kooperationen bis hin zu Beteiligung oder auch Übernahmen. Aber am Ende ist es ein sehr aktives Matching von Bedarf und Angebot, was bei uns entsteht.
Und welche Unternehmen sind das, die da hauptsächlich bei euch mit investiert sind, beziehungsweise für welche Art von Unternehmen ist der HTGF ein cooler Fit?
Also generell von Unternehmen, die halt erkannt haben, wie wichtig Innovation ist und die eben auch sehr offen sind, Neues auszuprobieren, Innovationen zuzulassen, die eben auch gerne jetzt nicht mit Startups experimentieren, aber die gerne zum Beispiel neue Dinge ausprobieren. Und das sind mehrheitlich Familienunternehmen, also Unternehmen, die in Familienhand sind, die auch einen sehr langfristigen Horizont haben. Die sagen, da muss ich jetzt nicht auf den nächsten Quartalsgewinn achten, sondern ich denke langfristig. Warum ist es wichtig? Innovation ist eben langfristig. Das geht nicht schnell ruckzuck, sondern es dauert halt eine Weile, bis wirklich tiefgreifende Innovation sich entfalten kann. Das heißt, knapp die Hälfte von unseren aktuellen Fondsinvestoren sind Familienunternehmen. Dann gibt es noch mal ein paar Stiftungen und natürlich auch ein paar DAX-Unternehmen, die eben genauso innovativ sind. Und die profitieren davon, weil sie als ganz, ganz große Unternehmen natürlich nur ganz schwer an so kleine Startups rankommen, mit denen andocken können. Der gemeinsame Nenner ist eine Begeisterung für Innovation und die Bereitschaft, das auszuprobieren und auch die Bereitschaft, nicht funktionierende Innovationen zu akzeptieren. Weil natürlich funktioniert nicht alles. Und man muss eben vielleicht auch ein paar Versuche starten, bis man halt auf ein Startup trifft, was halt dann einen riesen Impact hat aufs eigene Geschäft. Also eine gewisse Fehlertoleranz.
Gibt es auch Unternehmen, die ein Investment mit bei euch kombinieren mit einem eigenen Investmentarm?
Ja, absolut. Einige sogar. Und das ist höchst komplementär, weil wir eben ganz, ganz früh unterwegs sind in der Seed-Phase und Corporate Venture ist typischerweise in der A- oder B-Runde. Das heißt, unser Portfolio stellt Dealflow dar für Corporate Venture-Aktivitäten. Also kein Wettbewerb, sondern sehr komplementär.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal einen ziemlich guten Überblick über das grundsätzliche Thema Corporate Venture Capital, Venture Capital. Und jetzt würde mich ganz konkret interessieren, wie eigentlich so ein HTGF-Alltag aussieht. Also auch so in Bezug auf, wie ihr Startups findet und so weiter, weil 9 von 10 ist ja diese bekannte oder berühmte Ratio, dass 9 von 10 Startups scheitern. Und ihr als Seed-Investor seid ihr ja especially at stake, würde ich mal so sagen, wenn es dann um die Auswahl der richtigen Startups geht und so weiter. Also deswegen die Frage, wie findet ihr Startups und woran macht ihr fest, dass das ein gutes Investment ist?
Also ich korrigiere erstmal die Statistik. Bei uns scheitern nicht 9 von 10, überhaupt gar nicht. Im Fonds 1, da haben wir ein bisschen eine höhere Scheiterquote, da sind wir bei knapp über 50%. Und im Fonds 2 sind es 40%, Fonds 3 ist noch ein bisschen jung, da sind es noch ganz wenige, die gescheitert sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Und von denen, die scheitern, also manche verkaufen wir für 1 Euro, das ist bei uns dann gescheitert, aber die leben dann beim Käufer teilweise sehr erfolgreich weiter. Selbst die sind gar nicht mal unbedingt inhaltlich gescheitert. Und das ist wichtig zu verstehen, weil die Erfolgsquote ist tatsächlich höher, als man so denkt. Und deswegen kann man eben auch als Corporate, der nicht so gern mit Scheitern zu tun hat, sich durchaus Startups nähern, weil eben nicht so viel scheitern. 10% sind halt so richtig, richtig erfolgreich. Vielleicht kommt daher so ein bisschen die Statistik, die dann so durch die Decke knallen und irgendwie das Geld verzehnfachen. Aber die anderen, die nicht, also die scheitern eben. So, wie finden wir die Startups? 3 Wege. Einmal, die kommen zu uns. Ja, man kennt uns und dann zack, melden sich die Gründer bei uns. Direkt oder auch durch Netzwerk, durch unser bestehendes Portfolio, durch bestehende Investoren, wir haben riesige Netzwerke, von unseren Vorinvestoren kommen welche, von Professoren, die wir kennen. So, dann gehen wir aktiv raus auf Veranstaltungen, wo man Startups finden kann. Also zum Beispiel Businessplan-Wettbewerbe gibt es ja ganz viele in Deutschland. Da sitzen wir in der Jury drin und sehen halt die Startups, bewerten die, arbeiten damit. Und natürlich sehen wir dann die guten Startups. Auch bei Förderprogrammen exist Forschungstransfer zum Beispiel sitzen wir. Da gibt es 3 verschiedene Jurys. Da sitzen wir als einziger Investor in der Jury mit drin und sehen natürlich tolle Gründerinnen und Gründer im Transfer aus der Hochschule raus in die Gründung, 1-2 Jahre bevor die tatsächlich gründen. So, wir gehen raus, suchen die. Und der dritte Weg, und der ist gerade in der Corona-Krise sehr, sehr erfolgreich geworden, wir machen Active Sourcing. Und Active Sourcing heißt, wir gucken in Datenbanken rein und versuchen, neue Gründungen, die sich eben etabliert haben, zu finden. Also zum Beispiel Handelsregistereinträge, da wird ein Unternehmen neu eingetragen, also eine Gründung. Und da muss man also ein bisschen gucken, ist es ein Startup, was zu uns passen könnte, also ein Technologie-, Innovationsfokus. Oder aber zum Beispiel auch, jemand ändert seinen Status von Principal in der Unternehmensberatung hin zu Gründer. Ja, offensichtlich jemand, der ehrgeizig ist, hart arbeiten kann und dann zur Gründerin wird. Könnte natürlich spannend sein. Da gucken wir, ist es relevant für uns und sprechen die dann aktiv an. Vielleicht sogar bevor die überhaupt ins Fundraising gegangen sind. Und da haben wir jetzt, das haben wir jetzt seit Corona, also gut knapp oder 1,5 Jahre sehr intensiv betrieben, haben wir 7 Unternehmen finanziert, die wir echt gefunden haben. Eins schon wieder sehr erfolgreich verkauft. Wollten wir gar nicht verkaufen, aber hat sich so ergeben. Leider war sehr erfolgreich. Und das ist ein ganz spannender Weg.
Und mit was für Erwartungen geht ihr rein, wenn ihr in so ein Startup investiert? In Bezug auf Zeithorizont vor allen Dingen. Also wenn ich ein bisschen meine Notizen spicken darf, dann habe ich gesehen, dass es zum Beispiel das Startup Jenazell gab, beziehungsweise gibt immer noch, gab im Sinne von, weil übernommen von Evonik, was bei euch wiederum, oder das Unternehmen ist bei euch wiederum investiert im Fonds. Und da hat es 11 Jahre gedauert, bis diese Übernahme stattgefunden hat.
Einer unserer Fondsinvestoren, der Daniel Atala von Pixum, die gehören zu CW, und der sagt immer, it takes 10 years to create an overnight success. Und 10 Jahre ist so ein Zeitraum, den man regelmäßig brauche, um wirklich einen großen Erfolg hinzukriegen. Manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal dauert es auch länger. Wir verkaufen jetzt ein Unternehmen aus unserem Biotech-Portfolio im Januar. Dann hatten wir das 16 Jahre im Portfolio. Wir hatten Anfang der Corona-Krise Emma, The Sleep Company, an unseren auch Freund, das war Haniel, verkauft. Die hatten wir nur 5 Jahre im Portfolio. Da gibt es natürlich eine Streuung. Im Schnitt sind unsere großen Exits 8,8 Jahre gewesen. Und wie lange rechnen wir? Wir haben das große Glück, dass unsere Fondsinvestoren tatsächlich geduldig sind. Die brauchen nicht gleich ihr Geld wieder, sondern denen kommt es eben auch auf die Inhalte vor allen Dingen an. Und jetzt der 4. Fonds, der wird insgesamt eine Laufzeit von 17 Jahren haben. Der wird in 5 Jahre investieren, vielleicht auch ein bisschen länger, vielleicht 5,5. Und dann haben wir nochmal gut 10 Jahre Zeit, dieses Portfolio richtig zu entwickeln. Und das ist ja positiv, weil wir machen keinen frühen Exit-Druck auf die Unternehmen, in die wir investieren, sondern wir sagen denen, hey, ihr habt Zeit. Ja, es ist schon schön, wenn es schnell geht, aber wir müssen da nichts übers Knie brechen. Und gerade bei ganz jungen Gründerinnen und Gründern, die das zum ersten Mal machen, ist es halt so, ja, da macht man vielleicht mal Fehler, dreht eine Schleife, bis man ein Product-Market-Fit gefunden hat, vergehen 1-2 Jahre. Und dann ist es okay, wenn man auch die Zeit hat und nicht gleich bei der ersten Gelegenheit verkaufen muss.
Ich blicke nochmal in meine Unterlagen, weil es sind einige Zahlen, die jetzt kommen. Und zwar habt ihr bis heute knapp 600 Seed-Investments gemacht, mehr als 1700 Folgefinanzierungen und knapp 140 Exits. Würdest du sagen, dass dieses Thema Zeit lassen, wachsen lassen, sich entwickeln lassen, essentiell ist für solche Erfolgszahlen, weil ihr seid erfolgreich aktiv, Europas erfolgreichster aktiver Seed-Investor und habt die meisten Investments in Deutschland jedes Jahr.
Genau, erfolgreichster sind wir nicht unbedingt, wir sind der aktivste, wir machen am meisten. Wenn man jetzt rein auf Rendite schaut, gibt es sicher erfolgreicher als wir, aber bei der Menge, da sind wir ganz vorne. Und es gibt verschiedene Perspektiven. Ich glaube, jedes Unternehmen hat ja so seinen Lifecycle. Da gibt ja ganz, ganz wenige Unternehmen, die über 100 Jahre alt sind. Und natürlich sehen wir so ein paar Unternehmen, die haben einen kurzen Lifecycle. Also nach 3-4 Jahren merkt man, da verändert sich die Branche, der Wettbewerb, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt zu verkaufen. Und das ist auch völlig okay. Dann ist man erfolgreich oder vielleicht auch nicht so erfolgreich. Aber man merkt nach 3-4 Jahren, ist es sinnvoll. Aber typischerweise dauert es halt erstmal eine Zeit, bis man wirklich den richtigen, den perfekten Product-Market-Fit gefunden hat. Und dann erst kann man loslegen. Und es gibt eben ein paar Unternehmen, die entwickeln sich gut und die entwickeln sich einfach weiter gut. Also Warren Buffett, der sagt, buy low, sell never. Und er meint halt damit, es gibt Unternehmen mit einem ganz, ganz langen Lebenszyklus, da sollte man erstmal gar nicht verkaufen. Und wenn wir solche Unternehmen haben, und davon haben wir einige, dann geben wir denen auch die Zeit. Dann sagen wir, ja, dann bleibt er halt, wie jetzt in dem eben geschilderten Fall, 16 Jahre im Portfolio. Und dann geht er vielleicht sogar an die Börse oder wird er dann irgendwann verkauft. Weil uns geht es ja darum, wirklich diesen Nachwuchs zu schaffen aus ganz, ganz jungen Startups, irgendwann vielleicht mal sogar große Konzerne wachsen zu lassen. Und das dauert halt einfach lang. SAP, ganz interessanter Punkt. SAP, Milliardenkonzern, ich glaube eins der 2 Unternehmen in den Top 100 weltweit drin. Ich glaube 2 sind es nur, 2 deutsche Unternehmen. SAP hatte umgerechnet nach 10 Jahren 10 Millionen Umsatz. Euro, also irgendwie so 18 Millionen D-Mark. War da die D-Mark vielleicht ein bisschen mehr wert als quasi heute. Selbst wenn es umgerechnet 18 Millionen Umsatz wären, muss man sich vor Augen führen, dass SAP eben nur 18 Millionen Umsatz hatte nach 10 Jahren. Die haben auch ganz lange gebraucht.
Vielleicht fühlen sich eure Startups bei euch auch einfach nur zu wohl mit dem ganzen HTGF-Ökosystem. Weil ich habe auf eurer Website gestöbert in Vorbereitung auf den Podcast und da auch wieder eine Zahl gefunden. Und vielleicht schmeißt ich jetzt wieder durcheinander, aber es waren 9.000 und zwar Kontakte von InvestorInnen, die an die ihr weiterverweisen könntet, beziehungsweise einfach Kontakte insgesamt in der Startup-Welt, Angel-InvestorInnen und so weiter. Und das ist krass, 9.000. Und dazu kommt ja noch, dass ihr abgesehen von den InvestorInnen auf der Seite, dann noch die Corporates und so weiter habt und das eigene Startup-Netzwerk. Also das klingt eigentlich wie eine schöne Großfamilie, wo man immer jemand hat, an den man sich wenden kann, wenn es irgendwie Probleme gibt.
Absolut, absolut. Die Herausforderung, die wir am Anfang hatten und am Ende auch noch heute haben, ist eben dieses hohe Volumen, 40 Investments pro Jahr. Das führt dazu, dass wir im Jahr 200 Transaktionen machen, also Neuinvestments, Anschlussfinanzierungen und Exits. Das ist Stress, echt Arbeit und wenn sich's knubbelt, wenn sich's kumuliert, dann ist halt viel Arbeit. Wozu es aber eben auch führt, über die Jahre ist eben ein großes Portfolio und in einem großen Portfolio sind halt viele Gesellschafter drin, viele Investoren, viele Finanzierungsrunden. Wir haben mittlerweile knapp 150 Unternehmen verkauft, 3 Börsengänge und das heißt, wir kennen sehr gut 150 Käufer. Manche haben auch mehrere Unternehmen gekauft. Das heißt, wir haben riesige Kontakte zu den M&A-Abteilungen von ganz, ganz vielen Unternehmen weltweit, weil wir halt ganz viel machen. Wir haben super viele Business Angels, aber wir kennen praktisch auch jeden Investor in Europa, weil wir halt mit dem schon entweder mal tiefere Gespräche hatten oder eben tatsächlich gemeinsame Beteiligungen haben. Das ist ein riesen Asset. Vielleicht ein anderes Netzwerk, was total spannend ist. Wir haben 43 Investment Manager und 35, die uns schon verlassen haben in den letzten 16 Jahren. Und von den 35, die uns verlassen haben, sind 13 Partner, General Partner bei einem VC. Und 5 sind Geschäftsführer bei einem Corporate VC. Das heißt, wir haben 18 Kollegen, die bei privaten Investoren in einer Geschäftsführungsrolle sind oder in einer Partnerrolle sind. Und dieses Netzwerk von 18 Kollegen ist größer als die ganze deutsche VC-Industrie, als wir angefangen haben.
Das führt mich zu einer nächsten Frage, die jetzt auch aktuell im Rahmen der Vereidigung der neuen Bundesregierung so weiter aufkommen ist bei mir. Und zwar, wie sehr das Thema Innovation und so weiter jetzt bei euch auch oder bei der Politik vor allen Dingen auf der Agenda steht, wo ihr als aktives Vehikel ja als Erster eigentlich mitbekommt, wie die Zeichen so stehen und so. Da würde mich interessieren, auch ins Stichwort Zukunftsfonds und so weiter, da gibt es ja einige Bestrebungen in der Zukunft, das weiter, diesen Investmentarm weiter auszubauen, weil es ja offensichtlich sehr erfolgreich ist. Was sind denn da noch die nächsten Pläne?
Genau, also Habeck ist jetzt der 9. Wirtschaftsminister, den wir als Heidekrona-Fonds erleben. Wir hängen am Wirtschaftsministerium und genau, ist der 9. Der erste Grüne, sonst hatten wir schon alle Parteien. Und alle waren super offen gegenüber Innovation und haben auch die Bedeutung von Innovation erkannt. Mein Eindruck ist, dass die Grünen, und da gibt es ein paar sehr gute Interviews von ihm und von Frau Baerbock, dass die Grünen die Bedeutung von Innovation auch erkennen. Weil am Ende die Lösung der Probleme, die wir haben, der Klimaprobleme, aber auch viele andere Themen, die geht durch im Kern durch Technologie. Ja, wir haben ein Unternehmen, die können CO2 aus der Luft holen und in Benzin draus machen, also am Ende in Benzin reinpacken und dann kann man es verbrennen und dann ist es sozusagen CO2-neutral, weil es halt wieder freigesetzt wird, aber vorher direkt aus der Luft rausgeholt wurde. So ist es die Lösung? Noch nicht, weil es kostet dann 4 € der Liter. Also das ist noch nicht ganz wirtschaftlich. Aber es funktioniert. Und jetzt ist natürlich die große Herausforderung, den Preispunkt so runterzukriegen, dass es halt sagen wirtschaftlich auch Sinn macht. Und ich behaupte mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%, nicht unbedingt unser Unternehmen, aber irgendein Unternehmen auf der Welt wird diese Probleme lösen, wird CO2 aus der Luft rausholen oder wird Lösungen finden, dass deutlich weniger CO2 oder vielleicht nochmal in bestimmten Situationen gar keins mehr freigesetzt wird. Und das ist Technologie, das ist Innovation. Und meiner Ansicht nach hat das die Politik verstanden, die neue Regierung, aber auch die alte Regierung. Und deswegen gibt es den Zukunftsfonds, der ja von der alten Regierung aufgesetzt wurde und nach meinem Verständnis wird der auch weiterleben, vielleicht sogar ausgebaut werden. Und das ist ja ein Teil der Innovationsaktivitäten der Regierung. Es gibt ja viele andere Themen, Förderprogramme natürlich, aber auch das Einkaufsverhalten der öffentlichen Hand, dass man eben durchaus bewusst auch von Startups kauft, von innovativen Unternehmen kauft. dass man die Rahmenbedingungen verbessert, das ganze Thema ESOP, also praktisch Mitarbeiterbeteiligung, dadurch die Business Angel Szene stärkt. Es gibt super, super viele Hebel und ich glaube, am Ende haben die politischen Verantwortlichen, also in den Regierungen, aber auch in den Ministerien, die Dinge nicht nur voll verstanden, sondern setzen die auch um. Deswegen bin ich super, super bullisch, was diese Regierung angeht, aber was alle anderen Regierungen auch angeht, eben auch auf Länderebene und auch zukünftige Regierungen. Irgendwann gibt es wieder eine neue Regierung in 4 Jahren. Die haben es wirklich verstanden, weil am Ende ist es die Lösung für ganz viele Probleme. Auch für das Thema Überalterung. Ja, irgendwann kommen ja die geburtsstarken Jahrgänge nicht nur in Rente, sondern auch werden gebrechlich kommen ins Altersheim. Es ist völlig unmöglich, dass die geburtenstarken Jahrgänge gepflegt werden können. Ja, weil so viele Pfleger gibt es halt gar nicht. Und was ist die Lösung? Natürlich ist die Lösung Innovation. Sieht man heute schon in Japan, wo Roboter teilweise tatsächlich pflegen oder zumindest mal als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und in 20, 30 Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge dann die Hilfe brauchen, dann wird es Technologie geben.
Bist du mit der Förderung von dem HTGF oder allgemein Innovation in Deutschland zufrieden oder siehst du ein, zwei Punkte, wo man noch Stellschrauben adjustieren und drehen könnte?
Ich bin super zufrieden. Es gibt natürlich immer ganz viele Stellschrauben. Eine Stellschraube ist schon das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Warum ist es so wichtig? Die Startups sind dem globalen Wettbewerb um Talente ausgesetzt. Die kämpfen letztlich um die besten Leute also mit Investmentbanken und den Beratungen und den tollen anderen Unternehmen natürlich. Und die können natürlich nicht so viel Geld bezahlen. Ja. Also gerade am Anfang sind die Budgets recht knapp und man kann keine kompetitiven Cash-Gehälter zahlen und kompensiert es dann mit Unternehmensanteilen beziehungsweise mit Optionen. Und dieses ganze Feld der Unternehmensanteiloptionen muss so gestaltet werden, dass es auch problemlos machbar ist und natürlich auch so gestaltet werden, dass es wirkt, dass es gewisse Anreize hat. Und gerade Spanien zum Beispiel hat da sehr hohe Freibeträge, unsere Freibeträge sind sehr niedrig. Ja, auch die ganze Bürokratie rund um die Erstellung von so Programmen kann vereinfacht werden. Es muss einfach so einfach werden wie eine Gehaltszahlung, einer Mitarbeiterin, Mitarbeiter, Unternehmensbeteiligung oder Optionen zu geben. Das ist ein großes Thema, weil aus den Talenten speisen sich die Erfolge. Das zweite Thema, was wirklich wichtig ist, wir haben viel zu wenig Börsengänge. Es gibt in Deutschland eine Börse, aber viel zu wenig Börsengänge. Gerade die guten Unternehmen, das sieht man, BioNTech an der Nasdaq an die Börse gegangen und die reine Anzahl der Börsengänge in Deutschland ist zwar steigend, aber immer noch viel zu gering, auch im internationalen Vergleich. Warum sind Börsengänge so wichtig? Wenn ich nicht an die Börse gehe, werde ich verkauft. Und dann lande ich halt irgendwo. Das ist gut. Aber wenn man sagt, man will die neuen SAPs aufbauen, also unabhängige, junge, weltmarktführende Unternehmen, dann brauche ich die Börse. Ohne Börse geht's nicht. Und was kann da die Politik machen? Wir müssen viel mehr Geld Richtung Börse schicken. Also, was meine ich damit? Kapitalsammelstellen, Versicherungen, Stiftungen, denen muss es leichter gemacht werden, größere Anteile ihres Kapitals an der Börse zu investieren, aber auch Privatpersonen. Jemand wie du, 22, mit dem Bachelor fertig, hat mehr oder weniger, sorry to say, 50 Arbeitsjahre vor sich. Wenn du jetzt für dein Alter sparst, mit der 50-Jahres-Perspektive, dann kannst du 40 Jahre lang eine Aktienquote von 100% fahren. So, was könnte man da machen? Wenn man
in Bitcoin investieren.
Das auch, aber wir reden jetzt über die Börse. Was könnte man da machen? In Schweden, wenn man fürs Alter spart, an der Börse sind die Kursgewinne steuerfrei. Ja, ist nichts Besonderes. Bei Lebensversicherungen sind die Kursgewinne steuerfrei nach 12, also die Gewinne steuerfrei nach 12 Jahren. Bei Immobilien sind die Gewinne irgendwann steuerfrei. Das könnte man für Aktien auch machen, wenn man die speziell für die Altersvorsorge einsetzt. Dadurch würde viel mehr Geld an die Börse fließen und mit mehr Geld würden Börsengänge leichter möglich und viel häufiger passieren.
Das heißt, in Deutschland gibt es deswegen so wenig Börsengänge, weil das Kapital einfach nicht da ist.
Das ist ein großes Thema. Kapital ist ein großes Thema. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar regulatorische Hürden. Dann ist die Analystenlandschaft ein bisschen ausgestorben. Es gibt zu wenig Analysten. Dann müssen wir bei Börsengängen generell, wenn wir über die Börse redet, viel mehr über die Chancen reden als über die Herausforderungen. In der Diskussion hören wir ganz oft, oh, die Aktie ist gefallen und das ist doof. Natürlich, klar, Aktien fallen und es gibt sicher auch einzelne Börsengänge, die nicht gut laufen. Sequoia ist einer der erfolgreichsten amerikanischen VCs. Die hatten ganz, ganz viele Börsengänge, so Google und ganz viel. So, und die haben gesagt, die beste Strategie für sie als Investor wär gewesen, nie bei den Börsengängen zu verkaufen, weil nach den Börsengängen oft riesige Wertgewinne entstanden sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Facebook hatte nach 2,5 Jahren die Möglichkeit, sich für 1 Milliarde an Yahoo zu verkaufen. 1 Milliarde. Dann würde der typische Investor, da schließe ich mich ein, 2,5 Jahre, 1 Milliarde, jawohl, machen wir. So, haben sie nicht gemacht. Dann sind die an die Börse gegangen. Also das Angebot war 2006, glaube ich. Da sind die, glaube ich, 2011 an die Börse gegangen, oder 12, also ein paar Jahre später, für 100 Milliarden. Da denkt jeder, und ich weiß noch genau, die Diskussion beim Facebook-Börsengang, oh Gott, viel zu teuer und überhaupt, die verdienen gar kein Geld und wer weiß. So, wo stehen die heute? Bei knapp 1000 Milliarden. Ja, ungefähr 10 Jahre später, ein bisschen weniger sogar. So, und das zeigt, diese Sprünge, 0 2004, 1 Milliarde 2006, 100 Milliarden 2012, 6 Jahre später und dann nochmal irgendwie 9 Jahre später, 1000 Milliarden. Natürlich ist es irgendwie so ganz besonders toll gelaufener Fall, aber es verdeutlicht schon sehr klar, was nach so einem Börsengang passiert, nämlich ganz viel Wertsteigerung. Und diese Wertsteigerung, die wollen wir in Deutschland haben, indem wir mehr Unternehmen an die Börse bringen. Super wichtig. Und darauf müssen wir achten, das ist der Punkt. Wir müssen auf die Chance achten. Aus den 100 Milliarden könnten ja 1000 werden und nicht auf das Risiko, aus den 100 Milliarden könnten ja 70 werden oder 50 oder sogar am Ende auch 0. Es gibt ja sicher auch welche, die mal pleite gegangen sind. Weil die Chance am Ende ist größer als das Risiko. Risiko ist 100 Milliarden, Chance ist 1000.
Ja, über Altersvorsorge und Aktieninvestments als Themen in Deutschland, das ist sowieso so ein Ding, wenn man sich Statistiken und Umfragen dazu anschaut, wie aktuell und präsent das bei den Menschen so ist. Da müssten wir eine eigene Podcast-Folge zu machen, wie auch bei den anderen schon besprochenen Themen.
Aber um den Punkt nochmal zu unterstreichen, wenn man zum absoluten Peak gekauft hat, 2000, dann hat es, glaube ich, irgendwie so 8-9 Jahre gedauert, bis man diesen Höchstkurs wieder erreicht hat. Und zwischendrin war ein tiefes Tal. Das ist blöd. Wenn man monatlich kauft, und dann durch den Peak kauft und dann durch das Tal durchkauft, verkürzt sich die Zeit, bis man sozusagen wieder Break-Even ist, erheblich auf irgendwie so 6 Jahre, je nachdem, wie halt der Verlauf ist. So, das heißt, wenn man regelmäßig kauft, ist die längste Verlustphase, müssten wir jetzt nochmal richtig genau die Daten nachrechnen, aber ist die längste Verlustphase in Deutschland so 6 Jahre. Und wenn ich jetzt aber, so wie du, 50 Berufsjahre vor mir habe, oder vielleicht auch nur 40, dann kann ich natürlich eine 6-jährige Verlustphase aushalten. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass ich da Geld verdiene, ja, über so eine lange Zeit. Und deswegen ist die richtige Strategie für junge Leute, nicht zu zocken mit Robin Hood und so weiter. Kann man auch machen, aber das ist nicht die richtige Strategie. Die richtige Strategie ist jeden Monat, das, was man halt übrig hat, 100 Euro, 50 Euro, irgendwann mal mehr, langfristig zu investieren.
Absolut. Ein Stichwort ist da auch das DAX-Rendite-Dreieck. Ich habe die Zahlen jetzt auch nicht ganz genau im Kopf, vor allen Dingen die Jahreszahlen nicht genau. Aber nach diesem DAX-Rendite-Dreieck, ist ein Stichwort, was man gerne mal googeln kann, wenn einem das nichts sagt, dann ist der Zeitraum, den man durchhalten musste mit seinem Investment, 15 Jahre. Darüber hat man im Schnitt immer Rendite oder Gewinn gemacht, und zwar im Schnitt knapp 6 bis 7%. Und wie du schon richtig sagst, bei mir sind es mindestens diese 40, 50 Jahre, vielleicht sogar etwas mehr. Und von daher, das ergibt absolut Sinn. Ja, ich mache jetzt einen harten Cut nach Investments und so weiter. Aktieninvestments, Unternehmensinvestments, Startups-Investments. Und würde gerne auf die letzte Frage gehen, um das Ganze hier abzuschließen. Und zwar hast du ja jetzt kollektiv für den HTGF repräsentierst du für mich 16 Jahre Startup-Investment-Erfahrung. Und was würdest du einem Unternehmen mitgeben, beziehungsweise jemandem, einer verantwortlichen Person im Unternehmen mitgeben, die einen Investmentarm aufbauen will? Was sind so diese typischen Top 3 Best Practices oder Tipps, die du mitgeben würdest für jemand in so einer Situation? Was sind die Fehler, aus denen ihr vielleicht oder hoffentlich lernen würdet, wenn ihr den HTGF nochmal neu starten könntet?
Also jetzt einen Corporate Investment Arm aufbauen oder generell einen Investment Arm?
Ja, Corporate Investment.
Beim Corporate Investment Arm super mega wichtig. Ich brauche Investment-Expertise. Weil wir sehen das bei unseren Investmentmanagerinnen, da gibt es eine Lernkurve. Die ersten Investments sind nicht so gut wie die späteren Investments. Und es ist gefährlich, die Leitung von so einem Investment Arm mit jemandem zu besetzen, der nicht diese Erfahrung hat. Die braucht. Was ich auch brauche, super wichtig, jemand, der gut connected mit dem Corporate. Ja, ist nämlich auch gefährlich, nur Investment-Profis ranzulassen, die den Corporate irgendwie nicht verstehen, vielleicht sogar doof finden. Ja, die können dann toll investieren, aber dann fehlt genau diese zweite Seite, dieser Impact. Super mega wichtig. So, das zweite ist langfristige Perspektive. Warum? Hatten wir gerade schon besprochen, dauert halt 10 Jahre. Und was ganz blöd ist, aber so ist es, die Misserfolge kommen vor den Erfolgen. Ja, weil es natürlich viel leichter oder geht halt auch schneller, wenn was nicht klappt, wie wenn es klappt. Das heißt, ich brauche die langfristige Perspektive, damit ich die Erfolge noch mitkriege, und ich brauche die Fehlertoleranz, die Fähigkeit, bevor die Erfolge kommen, die Misserfolge auszuhalten. Und das Dritte, was glaube ich mega wichtig ist, der größte Feind des Corporate Venture ist der Corporate. Was meine ich damit? Wenn es dem Corporate mal nicht so gut geht, was ja immer wieder mal passieren kann, dann ist ein typischer Reflex, die Corporate Venture Einheit zuzumachen, weil das Geld, was die da ausgeben, könnte man ja gut im Kerngeschäft brauchen. Oder CEO-Wechsel, passiert halt auch regelmäßig. Und kommt der neue CEO und sagt, alles, was der alte gemacht hat, ist doof, ich mache jetzt alles neu. Und dann macht er halt gleich die Corporate Venture Einheit zu. Das heißt, ich muss die Corporate Venture Einheit so unabhängig aufstellen, dass sie nicht ohne weiteres vom Corporate sozusagen aus einer Laune heraus oder weil halt gerade mal ein paar Misserfolge da sind, wieder zugemacht werden kann, weil dann schaffe ich es nicht, in die Phase zu kommen, wo die Erfolge entstehen. Das sind meine 3 Punkte.
Und ich finde, das sind 3 großartige Punkte, um diese Podcast-Folge zu beenden. Vielen herzlichen Dank, Alex, für deine Zeit und für deinen Input und die Gedanken und so weiter. Es war großartig, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass ich dich bald wieder sprechen darf, dann zu Corporate Venture Capital oder Investment oder Altersvorsorge oder Bitcoin oder wie auch immer. Vielen lieben Dank, wie gesagt, und ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Abend.
Ja, danke, Jasmin, hat Spaß gemacht. Freue mich auf die nächsten Themen.
Bis dann.
Ciao.